Und zwar etwa jetzt.
Herzlich willkommen bei
«Techtel Mechtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 172 mit mir, Philipp Rüegg. Und heute wird es gruselig, kann ich euch sagen. Und es wird ganz viele Sachen. Es ist Halloween nächste Woche und wir haben uns thematisch da natürlich ein paar Sachen ausgesucht. Reden über ein paar Horrorfilme, ein paar alte, ein paar neue. Haben auch in den Spielecken ein paar gruselige Sachen. Aber auch bei uns wird es gruselig, und zwar, weil gewisse Leute von den Toten auferstanden sind, nämlich der Simon. Simon Balisat, der seit langem mal wieder bei uns im Podcast ist. Und ebenfalls fast Radiesli Wunder zählt, hat der Kevin Hofer.
Ja, fast, genau.
Nein, fast. Ganz so schlimm ist es nicht gewesen. Aber wir hätten ja letzte Woche schon gern bei uns im Podcast gehabt. Aber hey, Chip News gibt es jede Woche, darum ist er auch diese Woche dabei. Und auch ein bisschen unheimlich charmant, ist der Florian Bodoki.
Hey zusammen, vielen Dank für die Blumen, Phil.
Ja, gell? Ja, genau. Und ich würde sagen, wir fangen aber an nicht mit unseren gruseligen Sachen, obwohl, je nachdem, wie man es sieht. Wir fangen mit unseren News. Und dort reden wir unter anderem vom Microsoft nächsten Versuch mit ARM-Prozessoren, mit ARM-Chips. Dann reden wir nochmal von Microsoft. Die haben nämlich ihre Bilanzzahlen rausgegeben. Dort hat es ein paar interessante Sachen über Xbox drin. Dann noch ein bisschen über Counter-Strike und zum Schluss über den bevorstehenden Apple-Event. Aber wir fangen eben an mit den ARM-Chips. Und für das habe ich dann einen passenden Jingle.
News. News aus der Tech-Welt.
Genau, Kevin. Anscheinend versuchen sie ja, oder offenbar versucht jetzt Microsoft mal wieder mit ARM. Sie haben das ja schon mal versucht mit dem Windows RT. Und ja, bekommen jetzt da Unterstützung von Nvidia, von AMD und Qualcomm. Hat auch etwas Neues mit ARM. Alle versuchen jetzt mit ARM.
Ja, das ist also eine ongoing initiative von Windows. Wirklich neu diese Woche ist herausgekommen, dass Nvidia, der ja bekannt ist für die Grafikkarte und neuerdings auch der KI-Gigant, sowie AMD, der bekannt ist für CPUs und GPUs, Interesse daran haben, ARM-Chips zu designen. Hersteller sind sie im Endeffekt nicht. Sie sind einfach Designer und geben es nachher in Auftrag. Meistens ist das TSMC, der das für sie tut, fertigen nachher. Das klingt so, als ob die zwei nicht sonderlich viel mit ARM am Hut hätten. Aber sie haben dennoch Erfahrung. Zum Beispiel Nvidia hat ja die Tegra-Chips, wo unter anderem Nvidia Shield drin sind. Die sind ja ARM-basierend. Und AMD hat in den 10er Jahren mal ein K12, das war ein Chip, der auf ARM-basiert hat, einen Prototyp gehabt. Aber den haben sie nachher geschmissen. Der ist nie released worden.
In der Switch, was passiert da? In der Switch ist auch
ein Nvidia-Chip. Das ist auch Tegra. Ich glaube, es ist sogar der, der im Shield drin ist. Oder einfach Basis ein von dem, der im Shield drin ist. Aber nochmal ein bisschen besser als der, der im Shield drin ist. Das dann gleich noch. Obwohl es alt ist. Genau. Der Grund von dem Ganzen ist, dass die zwei einsteigen ist. Windows ist eigentlich seit 2016 ist offiziell, dass Windows will sein Betriebssystem für ARM fit machen. Das nennt sich nachher Windows on ARM. Das wäre so wie ein zweites Betriebssystem, das für die IPv6-Satzarchitektur aufgebaut ist, weil die sind ja nicht kompatibel miteinander, die x86 und ARM-Architekturen. Dazu ist Windows dann eine Partnerschaft mit Qualcomm eingegangen und dem Chip-Designer. Und die haben jetzt Exklusivrecht bis 2025, dann laufen die aus, wo sie für Windows und ARM Chips entwickeln können.
Und eben also, genau, das sind die in diesen Microsoft, wie heißen die, Surface?
Wie heißen die? Ich weiß auch nicht mehr, wie es genau geheißen hat. Martin hat die getestet, genau, in denen sind die offiziell drin gewesen. Und das ist Qualcomm. Es war ein gemischtes Erlebnis gewesen. Einerseits, weil die Software eben noch nicht optimiert ist, also vor allem die von Dritthersteller. Und halt auch leistungstechnisch hätte ich noch nicht wirklich überzeugen können. Das habe ich mal vorsichtig ausgedrückt.
Surface Pro, genau.
Pro X. Genau, weil Surface Pro ist das Normale. Und dort ist eben ein Qualcomm-Chip drin, gell?
Ja, genau. Hey, und das hat ja einfach überhaupt nicht funktioniert dann damals, oder?
Ja, überhaupt nicht. Nicht. Eben, wie gesagt, die Software, die nicht aktuell ist dafür und auch die Leistung, die nicht ganz auf dem Niveau ist, wo man sich erhofft hätte. Da komme ich nachher dazu, wieso genau das so ist. jetzt eben die Rechte haben natürlich Windows jetzt einerseits mal geholfen, so ein bisschen vorsichtig einzusteigen in die IAM-Architektur, Optimierungen zu treffen. Das haben sie auch optimiert in dieser Zeit jetzt. Und wenn das ausläuft jetzt 2025, auch das ist eine Strategie von Windows, dass sie nicht weiterhin die Exklusivrechte verlängern, weil Windows, also Microsoft hat aus den 90ern gelernt, wo der Hersteller enorm von Intel abhängig ist. Da haben sie eigentlich wie als einziger Chip-Partner Intel gehabt. Und wenn Intel nicht hat liefern konnte, hat sich einfach auch Microsoft respektive Windows nicht können weiterentwickeln.
Ja.
Jetzt bin ich jetzt bei Intel, weil der Schritt jetzt von Nvidia und AMD und auch mit Microsoft auf Windows und ARM setzt, hat natürlich einen grossen Einfluss auf Intel. Weil wenn sich Windows und ARM tatsächlich durchsetzt, setzt das natürlich Druck auf Intel aus, der nichts in ARM-Architektur inne hat. Der Intel hat schon vor 3 Jahren, wo Apple umgestiegen ist auf ihre M-SoCs, die ja auch ARM-basiert sind, hat er einen wichtigen Partner verloren und hat auch recht viel Marktanteil in dem. Wenn sich jetzt mehr Geräte mit Windows on ARM geben, wenn sich das tatsächlich mehr durchsetzt, heisst das auch wieder weniger Marktanteil für Intel. Und am wahrscheinlichsten, dass sich Windows on ARM durchsetzt, ist bei den mobilen Geräten, also bei den Notebooks, weil da geht es vor allem um die Effizienz. Das ist ja das, was vor allem jetzt bei Apple so genial ist mit diesen MSOCs. Doch die haben ewig Akku, sie werden praktisch nicht heiß und. Oder das ist wirklich ein grosser Unterschied zwischen den x86-Prozessoren, die in den Notebooks innen sind. Für Desktop wird es sehr wahrscheinlich eher weniger ein Thema sein und weniger Druck auf Intel ausüben für Desktop-Prozessoren, weil dort ist einerseits die Effizienz nicht so ein wichtiger Faktor. Du kannst das Zeug auch besser kühlen, also die Hitze spielt auch nicht mehr so eine grosse Rolle. Plus ein grosser Zweig, Stichwort Gaming, ist auf die x86-Architektur ausgelegt und nicht auf ARM. Oder auf ARM musst du nachher auch wieder ganz anders programmieren. Dort habe ich das Gefühl, wird Intel bei den Desktops wird das nicht so eine grosse Gefahr sein, wenn Windows und ARM sich durchsetzt. Das ist vor allem für die mobilen Geräte. Aber ganz klar, Intel riskiert dort hier, wenn sie nicht nachziehen können, jetzt mit diesen Meteor Lake, die nächstes Jahr kommen in Sachen Effizienz und Hitzeentwicklung, riskieren sie, Marktanteil einzubüssen.
Aber ist nicht, aber hast du nicht das Gefühl, das Ziel ist irgendwie, dass die mit einem ARM könnten eben, ich lese immer, dass die versuchen, Konkurrenz zu machen für die Apple M1-Chips, weil die halt so super sind. Und dass das offenbar mit ARM am mindesten möglich wäre. Und wenn es dann ja Konkurrenz zu dem wäre, müsste es ja dann eigentlich auch gut genug sein für alles an und für sich, auch für Games.
Ja, wenn es portiert wird, oder?
Genau, das ist einfach auch der Punkt, oder? Du müsstest wie die ganze Gaming-Industrie ist jetzt auf die x86-Prozessoren da alles umzustellen, umzuschreiben bei alten Games. Vergiss den, oder? Ich meine, das ist so ein riesen Aufwand. Komme ich nachher auch wieder dazu bei Apple, jetzt gerade der Einfluss auf Apple, wo das Ganze hat. Es ist einfach zu kompliziert. Aber zum Beispiel Apple zeigt jetzt mit seinen M-SoCs, dass Geräte auf der ARM-Architektur eben nicht nur effizient sind, sondern auch leistungsfähig. Aber wenn du es jetzt im Endeffekt vergleichst, hat ja, der Simon hat das vor einer Zeit mal gemacht, hat er sein Mac Studio antreten gegen einen Gaming-PC in vielen Bereichen. Du meinst
den Samuel?
Samuel, genau. So, ich
meine, jetzt hast du gedacht, habe ich das mal gemacht?
Nein, Simon, sorry, Simon. Alles nicht Samuel.
Alles gut.
Hat das mal gemacht. Und dort hast du schon gesehen, logisch, sie sind sehr effizient, die M-SoCs. Mhm. Aber leistungsfähig, wenn es dann wirklich um Rohleistung geht, haben die x86-Prozessoren nach wie vor die Nase vorne. Und auch das halt etwas, was wichtig ist fürs Gaming. Und darum dort wird es wahrscheinlich weiterhin die Architektur bleiben. Aber nichtsdestotrotz, sie sind sehr leistungsfähig, die M-SoCs. Jawohl. Mhm.
Das ist auch, also, ja, jetzt nur kurz eingehängt. Das ist auch am Anfang, wo die Software noch nicht sauber übertragen worden ist. Ich erinnere mich beim M1, wo noch ganz neu war, hatte ich auch mit der Adobe-Palette noch extrem Mühe gehabt. Also, es ist wirklich langsam gesehen, die Performance. Und das ist ja nicht am Chip gelegen, sondern halt an der Architektur, oder? Aber das wird sich ja mit der Zeit dann
liegen. Ganz genau. Was aber Apple dort irgendwie besser gemacht hat, verglichen mit den ersten ARM-Windows-Geschichten und so, das, ich weiß nicht, wie heißt das Programm, das eigentlich quasi dann umwandert im Hintergrund, das so ein bisschen übersetzt, so eine Zwischenebene. Das hat dort einfach viel, viel, viel besser funktioniert. Es war schon ein Buggy gewesen, also gerade so bei so Audio-Software ist sie schnell mal abgerauscht, irgendwie nach 1-2 Stunden arbeiten und so. Aber Aber dort hat Windows irgendwie, das ist ja dann komplett irgendwie, dort hat die Hälfte der Programme einfach gar nicht funktioniert, weil die irgendwie das umwandeln. Oder das ist ja dann wie eine Art eigentlich ein Emulator, den du musst machen musst, mhm. der von x86 auf ARM irgendwie umwandelt. Das hat einfach viel weniger funktioniert.
Das stockt. Also das ist gerade eben wie das Beispiel, das ich vorhin gemacht habe, gerade bei Adobe, weißt du, wo zum Teil ja eine relativ ruhige Hand musst haben, wenn du irgendwelche Grafikbearbeitung machst. Das war grauenvoll, bevor das richtig notiert worden ist.
Es ist ja, aber schon dann ist es besser gelaufen, als es bei Windows an ARM gelaufen ist.
Ja, genau.
Du hast vor allem die Software, die du musst portieren, das ist halt etwas, was zeitintensiv ist. Das ist etwas, was du nicht von heute auf morgen machst und es kostet Geld. Apple hat das halt relativ gut, sage ich jetzt mal, natürlich mit den Einschränkungen, die ihr jetzt auch ja genannt habt, über die Bühne gebracht, weil Apple halt ein relativ geschlossenes Ökosystem innen ist. Sie haben die Drittanbieter, also die Drittentwickler vor allem, die alle müssen mitziehen, oder? Wenn Apple umsteigt und sie eine einzige Nummer von Apple entwickeln, sie müssen mitziehen. Und Apple hat ganz klar auch viel Geld investiert, dass das so einfache, in Anführungs- und Schlusszeichen, über die Bühne übergeht. Mittlerweile ist aber auch bei Windows on ARM einiges an Software optimiert, also oder portiert, wo jetzt auch nativ läuft. Zum Beispiel Adobe Suite Photoshop ist mittlerweile auch, gibt's eine ARM-Architektur, die du kannst installieren kannst. Läuft jetzt auch schon viel besser als dann. Das ist alles ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Jetzt ist auch die Frage, die man sich stellt, sind viele Leute Windows on ARM, kann Microsoft und die Hersteller oder Designer von diesen Chips so Druck auf Apple ausüben? Ich würde sagen, es ist ein bisschen fraglich. Einerseits hat Apple die letzten paar Jahre, seit sie auf die MSOCs umgestiegen sind, können Marktanteil gewinnen. Und ich behaupte immer, wer in diesem Ökosystem ist, von Apple verlässt es nicht mehr so schnell. Also die Marktanteile, die sie dort eingebüßt haben, die Klientel, die werden nicht unbedingt wechseln. Da müsste etwas ziemlich Grosses passieren, dass die wieder wegwechseln von Apple. Ich glaube, es geht da eher darum, dass man Apple nicht noch mehr Marktanteile zugestehen will in diesem Ganzen, mit dem Umstieg auf Windows on ARM. Andererseits, Konkurrenz belebt das Geschäft, oder? Wir haben wie sehr Apple gehabt, die vor allem einfach die SoCs, ARM-SoCs für die Desktop-Geräte oder Notebooks können leistungsfähig genug herstellen. Jetzt haben wir Qualcomm, der gerade diese Woche mit dem Snapdragon X Elite ein weiteres so SoC vorgestellt hat, das konkurrieren mit dem M2 in gewissen Bereichen oder überall sogar leistungsfähiger und effizienter ist als das. Oh, und wenn jetzt AMD und Nvidia auch noch kommen mit dem und die Konkurrenzkampf noch mehr beleben, eben Microsoft setzt nicht nur auf ein Ross, sondern auf mehrere Röster jetzt, kann das natürlich den Konkurrenzkampf enorm beführen und auch leistungstechnisch grosse Schritte in kurzer Zeit hervorrufen. Das Ding ist halt, der Unterschied innerhalb von der Befehlsatzarchitektur, sei es jetzt ARM oder x86, ist heute relativ gering. Du hast, ja, wenn AMD und Intel vergleichst mit ihren Prozessoren, das ist im einstelligen Prozentbereich, wo sich die ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Mhm. Mal ist der schneller, mal ist der andere schneller. Es ist bei den Grafikkarten ist es ähnlich. Nvidia ist immer noch besser als AMD, aber AMD hat auch dort aufgeholt. Und der Unterschied wird immer kleiner. Und bei den Telefonen, also bei den SoCs, die in den Smartphones sind, ja sowieso, ich meine, da musst du... Dann musst du Anwendungen brauchen, für dass du das merkst, jetzt effektiv der Unterschied. Sonst kannst du mit meinem Knochen, da hier ist irgendwie vierjährig jetzt, ich starte immer noch alles schnell, oder? Ich müsste zocken und Anwendungen brauchen. Im Endeffekt ist der Unterschied so gering bei diesen Leistungen heutzutage von diesen SoCs. Ob dir das wirklich so ein Konkurrenzkampf wird beleben, wage ich auch zu bezweifeln.
Ey, einfach für mein Verständnis, die Idee ist ja, wenn wir jetzt von Microsoft reden, nicht von Microsoft als Hardware-Hersteller, sondern das ist dann irgendwie, ja, der Acer-Laptop kauft dann halt bei Nvidia so einen ARM-Chip und der HP kauft einen bei AMD und so. Das ist einfach für mein Verständnis,
genau, es geht eigentlich um die Marktanteile, wenn du so willst, vom Betriebssystem und nicht von den Marktanteilen der Geräte. Apple kannst du das gleichsetzen, weil Apple ist der Einzige, was herstellt. An Microsoft ist das etwas anderes, oder?
Ja gut, aber in dem Fall... Ich erwarte dann immer, weil es halt immer heisst, dass Apple wieder die krassen M-Chips, die einfach so einen Sprung gemacht haben, leistungsmäßig bei Apple natürlich, oder? Und dann sagt man immer, die Intel-Dinge, die kommen dort gar nicht hinterher. Und du siehst das jetzt aber weniger so als eben eigentlich dass man auch irgendetwas Neues sucht, eine neue Architektur, die dann mit der möchte mithalten, genau. Sondern mehr, dass es einfach ein besseres Angebot gibt, wo Microsoft-Gerät, Windows-Gerät weiterhin attraktiv macht.
Genau, ja, und eben, es ist einfach auch so, von Rohleistung her hinken die Prozessoren, x86-Prozessoren definitiv nicht hinten drin. Rohleistung, technisch mässig bieten sie je nach Anwendung, und dort gibt es Ausnahmen, definitiv immer noch mehr. Okay. Aber halt Effizienz ist halt das grosse Stichwort. Unsere Geräte werden immer mobiler, wir werden immer mobiler, oder? Es hat bei weitem nicht mehr jede Person einen Desktop-PC. Das sind jetzt wir, die ein nischig sind mit unseren Gaming-PCs. Und da sind wir eher Nischen, oder? Die Leute wollen mobil sein und auch mit Cloud-Gaming. Irgendwann mal längt das, oder? Dann brauchst du nicht mehr so ein leistungsfähiges System. Also rohleistungsfähig, dann willst du etwas Effizienz mit so einem ARM-Chip drinnen.
Ja, das ist, ich bin da eigentlich voll. Ich bin ursprünglich mal umgestiegen auf Apple, von immer Windows auf Apple umgestiegen, wo die x86-Architektur übernommen haben. Die haben dann irgendwann Intel, ich weiß nicht, Mitte 2000er. Ich fand, ja, geil, jetzt kann ich auf Apple, dann kann ich ein Dual-Boot mit Windows machen, dann nachher sind die Geräte, aber habe ich gefunden, immer schlechter geworden. Also wirklich auch die Hardware ist irgendwie. Das hat mir so eine wirklich dunkle Phase gegeben. Dann bin ich zurück wieder, haben mir einen Gaming-PC gezogen und gar kein Laptop mehr gehabt, weil ich es gebraucht habe. Und jetzt bin ich aber wieder umgestiegen auf die M2, weil ich finde es einfach, das ist einfach das geilste, ich finde das beste Erlebnis, wo man als Laptop im Moment kann haben, hands down. Also wirklich, es gibt nichts, wo Windows-Laptops können bieten. Es gibt keinen Windows-Laptop, der so kann bieten kann. Die Akkulaufzeit von 10 Stunden. Und du kannst aber easy alles machen. Photoshop, bla bla bla. Es läuft einfach alles zackig, zack, zack, zack. Also von dem her, ich bin, wie du vorhin gesagt hast, Kevin, genau so einer, ich würde jetzt nie mehr umsteigen. Vielleicht, wenn wir nachher die ARM-Chips kommen und alles wirklich dann irgendwie so gleich ist. Aber im Moment gibt es für mich null Grund. Nicht wegen Mikrosystem, sondern einfach, weil es die besten tragbare Geräte sind, fertig.
Aber das mit dem Akku, ich glaube, da gibt es schon Sättig, die mehr Leistung haben. Das gibt es immer. Einfach, weil die Auswahl ist einfach grösser bei Windows-Geräten.
Also ja, aber dann hast du natürlich irgendeinen riesen Knochen, der einen Akku drin hat, der irgendeine 3 Kilo schwer ist.
Ich weiß nicht so genau. Ist, ich habe gemeint, nicht. Ich lese nur einmal die Tabelle, schaue ich einmal an.
Weißt du, dort ist ja ein entscheidender Faktor, ist natürlich auch, also für mich jetzt zum Beispiel zum Schaffen sind die Onboard-Funktionen, wo macOS einfach hat auch. Also ich bin ja auch ein Apple-User und ich sehe absolut, was du meinst, Simon. Und, aber ich finde aber zusätzlich noch einen weiteren Faktor, nebst der Energieeffizienz, sind Funktionen. Also Sachen wie, du brauchst keine Zusatzsoftware, um irgendwie Bilder konvertieren und du kannst mit Command-Shift 4 kannst einfach schnell einen Screenshot-Rahmen ziehen, ohne dass du Snipping-Tool machen musst.
Das kannst du bei Windows und, auch.
Ja,
weißt du, auch mit Command-Shift 4. Ich mache jetzt gerade einen.
Oder den Hintergrund entfernen. Weißt du, so einfach alles im Kontextmenü, so eine Bildung. So Zeug. Ja.
Ah, das ist dann aber wieder eine Software-Geschichte, die jetzt weniger auf Hardware ARM-Architektur mit der ARM-Architektur zu tun hat. Aber ich finde tatsächlich, der Move von Apple, das ist sehr kritisch gewesen, weil ich denke, das wird die gleiche Shit-Show wie bei Windows und die Hälfte der Tools funktioniert nicht und so. Haben es einfach extrem geil angebracht. Und was passiert natürlich eben, wie du gesagt hast, Kevin, sie verkaufen mehr Geräte, weil die Leute finden es geil, so einen Laptop zu haben, der 10 Stunden läuft, ohne dass irgendwie dass das einfach voll easy. Und dann kommt dazu, dass natürlich Entscheidungen getroffen haben, die für mich stimmen, die dann auch wieder hardware-mässig sind, wie irgendwie einen HDMI-Port direkt wieder einbauen und einen SD-Kartenleser und dann hast du mich, dann bin ich
eben. Aber so. Komm, jetzt schauen wir, dass nicht der Podcast auch 10 Stunden lang wird. bleiben aber noch kurz bei Microsoft. Die haben nämlich ihre Bilanzzahlen rausgegeben. Das klingt jetzt trocken, ist aber noch interessant. Für
das Quartalsbilanz, oder?
Ja, Q1 2024. Mega weird. Das Quartal, das Finanzquartal
geht vor. Finanzquartal fängt einfach jetzt an.
Juli, okay. 1. Juli bis 30. September geht das, heisst aber Q1 2024. Grundsätzlich Microsoft 56,5 Milliarden Umsatz, 13% Steigerung zum Vorjahr. maßgeblich von der Cloud. Dort ist 20% aufgegangen. Die machen dort 24,4 Milliarden Umsatz nur mit Cloud.
Genau. Wo haben wir unsere Cloud, Digitec Galaxus?
Ich weiß nicht, haben wir es auch wieder?
Ja, sicher. Ja.
Wir haben dazu beitreten. Mehr, wo bleibt uns der Bonus? Genau. Was ich aber spannend gefunden habe, Xbox-Zahlen. Haben sie auch Rekordumsatz, und zwar 3,9 Milliarden Umsatz in dem ganzen Xbox-Geschäft. Also 9% Steigerung. Und das sage ich vor allem am Game Pass zuzuschreiben. Weil Inhalt und Service, oder die Sachen, die haben 13% haben die sich können steigern. Also dort läuft super. Konsole dafür 7% Rückgang. Das ist echt schon ein Straub. Das wohl übertrieben gesagt, niemand mehr kauft eine Xbox. Alle machen aber das Abo und rechts von der Gleichung hast du das Fetz Plus. Und ja, da wird dann vermutlich jetzt auch die Übernahme, die jetzt abgeschlossen ist von Activision Blizzard, wird dann recht auf das einzahlen vermutlich. Weil eben, hauptsächlich hast du den hohen Game Pass. Sie hacken übrigens beim Starfield, dort hatten sie einen Rekordtag von Neuabonnenten, wo das rauskommt. Ja.
Crazy, ne?
Ja.
Macht aber, ja, macht es. Man, ja schon, also, es ist ja kein Geheimnis, dass wir grosse Fans sind vom Game Pass. Ich und der Phil, zumindest. Oder auch allgemein in dem Podcast. Aber es ist einfach ein Ding, wo tatsächlich mega, mega. Es ist genau das, was ich finde. Das lohnt sich, für das Geld auszugeben. Ich spiele jeden Monat irgendwie.
Ich meine,
verbringe ich denen irgendwie mehrere Dutzend Stunden. Und das ist günstiges Geld für gute Unterhaltung, finde ich.
Gerade jetzt eben Cocoon haben wir darüber geredet. Cities Skylines 2 ist auch im Game Pass.
Noch nicht installiert, aber das
und,
muss ich auch noch.
Und genau, das hat man
schon. Persona 5. Ich wollte ja Persona 5 zocken. Das ist ein riesen Japanese-Rollenspiel, wo über 100 Stunden hast, damit es fertig hast. Das ist vor einem Jahr rausgekommen. Ich habe irgendwie 20, 30 Stunden investiert. Dann habe ich es links liegen gelassen. Ich dachte, ich mache es später. Dann habe ich gesehen, Scheiße, Ende Oktober geht es raus. Ich hätte, also wenn ich jetzt würde anfangen und würde durchzocken bis Ende Monat, könnte ich es noch schaffen mit durchspielen.
Das ist eben der Shit. Ja, dann am Game Pass natürlich. Also gewisse, ja. Also Third-Party-Games dann halt wie bei Netflix, so wie da durchrotiert. Dann sind es halt nass. Ja. Ja, genau. Nein, aber einfach habe ich noch interessant gefunden, dass ja, Konsole harzt einfach. Und ob, also weißt du, könntest du irgendwie meinen, dass der Game Pass, wenn der so populär ist, dass das irgendwie auch den Hardware-Verkauf ankurbelt, aber offenbar nicht.
Offenbar nicht, ja. Nicht gut, wie viel, also, steht wie viel das PC-only sind? Oder hat man da
Zahlen? Nein, das habe ich nicht gesehen. Das, hat, okay. Das stimmt zwar noch interessant, ja.
Ja. Aber das heisst ja, die Strategie von Microsoft geht auf, ob sie jetzt da nachher wirklich marktdominant sind mit diesen Zahlen und mit der Übernahme von Activision Blizzard, ist dann die andere Frage. Aber,
ey, wird ja. Aber schon, ja, eben, das wird schon noch, ich glaube, das wird schon noch einen krassen Einfluss haben, dass sie da Activision Blizzard, dass das Zeug wird nachher exklusiv kommen. Ja, aber eben gerade dort, zu dem Punkt, wir haben ja uns mal das Portfolio angeschaut, jetzt wo es ihnen ja gehört. Und Activision vor allem hat irgendwie schon noch viele Marken, wo ja, wo es ewig nicht mehr gegeben hat. Und genau, ich habe jetzt auch gefunden, haben das mal angeschaut, was wäre für dich, wenn ihr, weil der Phil Spencer, der Chef von Xbox, hat eben auch noch gesagt, hey, eben, jetzt die neuen Studios. Wenn jetzt irgendjemand Interesse hat, an so einer Marke sie wieder auszugraben, gute Vorschläge sind willkommen. Und man hat dann ja auch schon gesehen mit so einem Hexen-T-Shirt. Das wär gerade das, was ich sehr gerne würde sehen. Hexen und Heretic, das sind Games von Raven. Das ist so ein Studio, wo auch zu Zeiten von id Software in Zusammenarbeit mit denen, übrigens schon damals, sind dann die Games entstanden. Auch auf der Doom-Engine und so. Und mittlerweile ist Raven einfach ein also den Call of Duty Studios, ich glaube, ihr letztes Game war Singularity. Ihr letztes eigenes. Und seither Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Es gibt noch nicht was. Darum, ich fände es mega geil, wenn die irgendein geiles Hexen. Hexen ist so ein. Eben nicht ein Shoot. Es war wie Doom mit Magie einfach.
Ja.
Urgeil.
Das ist geil gewesen.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, bei mir, ich kann, also jetzt gehen wir wirklich deep, aber bei mir ist Interstate 76 wäre das, wo ich gerne nochmal ein Ding sehen.
Hast du aufgeschrieben?
Ende 90er.
Wie? Hat das mir auch aufgeschrieben?
Ah, kannst du es auch geben?
Ja, das war geil, Mann.
Hey, das ist absolut, ey. Ich und der Kollege, wirklich, das ist so ein Auto, Fight Game. Du hast dann können so, es sind so 70er Jahre Muscle Cars gewesen, und da hast du aber können Guns und Raketenwerfer drauf montieren. Und das ist alles so ein bisschen,
es ist immer
so ein mega geiler so Funk Soundtrack hat's gehabt. Und es ist so wirklich super cheesy, natürlich mega klötzliche Grafik. Aber das wenn die, das hat auch nie richtig Erfolg gehabt, glaube ich. Aber das mega geil. Interstate, das neue Interstate, Mann.
Das ist schon mal geil. Ja, ich habe auch noch gesehen. Ja.
Ja, oh. Und natürlich, also, es, also das wird auf jeden Fall, also ich bin fast sicher, es wird geben, ein neues Tony Hawk.
Ich meine, die wir haben es Remake geheißen, Remastered, von 1 und 2, sind die
ein
Erfolg gewesen.
Mhm. Hey, Tony Hawk Pro Skater 2, insane, ich habe es sogar gekauft. Es ist...
Also das Remaster? Obwohl,
beide, also das damals sowieso, aber das Remaster nochmal, ja.
Es ist nicht so gut gewesen. Die Remasters sind aber, das muss man jetzt denen mal zugute halten, das ist tatsächlich eine richtig gute Remakes gewesen. Remaster, was auch immer.
Voll, ja. Absolut, ja.
Es ist mir gut. Sorry, ja? Sag nochmal, Flo.
Nein, sag du, Kevin. Oder?
Sag du.
Nein, ich bin auf einem anderen Punkt. Sorry, die sind noch nicht fertig wie Pro-Skater, oder?
Ja, also es ist halt, ich bin gespannt, ob das Konzept heute immer noch funktioniert, ob sie lebendigere Levels noch machen müssen oder mehr Sachen, die du irgendwie kannst machen oder so, oder ob das einfach stundenlang die Loops und Grinds und weiß nicht was, ob das immer noch funktioniert. Also ich habe das auf der PlayStation 1 mit dem angefangen und habe dort hunderte von Spielstunden gehabt.
Ja, mehr, ja, logisch. Nein, ich glaube, das kann man im Fall gut nochmal portieren. Vielleicht mal Tony Hawk, ja. Doch, das geht im Fall schon. Da findest du schon eine Lösung.
Ich glaube, das ist ein Spielkonzept, das heute noch funktioniert. Ich meine, da hockst du zusammen mit ein paar Leuten und das Game zockst es. Also, das wird heute noch funktionieren, denke ich.
Controller umgeben, amüs bei uns im Kifferräumli und dann Highscore-Jagd und so. Jeder darf dreimal probieren. Amüs fast abgeschlagen, wenn du irgendwie um 100 Punkte geschlagen worden bist. Das ist so geil.
Erstaunlich ehrlich, Simon. Bei uns hat das Bandräumli geheißen, aber die Funktion ist die gleiche.
Bandräumli geheißen bei uns, aber wir haben basically gekifft drin. Das ist alles.
Ja, Kevin, du hast auch noch etwas.
Ja, was mir so stundenlang in der Liste angeht, hast du irgendwie Crash Bandicoot gehört auf die Liste.
Ja. Ja.
Also dachte ich, das ist für mich der Inbegriff vom PS-Game.
Mega.
Und das gehört das einfach zu Xbox. Also das ist für mich das PS-Maskottli gewesen. Es war ja eure Absicht gewesen, das so einzuführen. Und jetzt ist das einfach Xbox. Hure weird.
Das ist verreckt, ja. Ist sehr seltsam, ja. Stell dir vor, der Mario auf der Playstation. Oder
so. Ja.
Aber wieso? Also, das ist doch von Naughty Dog.
Ich hab dir das mal verkauft,
nein,
oder?
Nein, du meinst Rare. Und Rare hat. Die einen, der Banjo-Kazooie und Crash. Das sind zwei verschiedene. Ja.
Das ist aber beides Rare gewesen. Also, Rare ist Banjo-Kazooie gewesen.
Eben. Und jetzt ist es aber. Für die Willem haben. Ich verwechsel die Namen.
Crash Bandicoot.
Ah, Crash Bandicoot, genau.
Aber Naughty Dog ist es gewesen, das auf jeden Fall. Ja. Aber die hat es auch mal verkauft in dem Fall. Ja. Du hast die Geschichte nicht mehr verfolgt. Es hat ja noch von ein paar Jahren, jetzt sind wir noch mal ein neues gegeben oder so. Lang ist das letzte Crash Bandicoot, glaube ich, nicht einmal her. Maximum 5 Jahre.
Ja, das stimmt. Ja, Naughty Dog ist bis es ist nur bis 99 bei Naughty Dog gewesen, aber es kommt ja dort, du hast ja gemeint, von diesen Naughty Dogs Games hast ja können als Crash Bandicoot, glaube ich, spielen oder zumindest spielen zu. Es hat so eine Anspielung auf
das. Ja, genau.
Ich nicht mehr, es ist
Uncharted. Nein, Uncharted 4.
Ja. Aber ja, ich habe den Crash Bandicoot
zocken. Ich glaube, das ist im Fall, weil Vivendi hat das ja rausgegeben und Sierra auch irgendwie. Und Vivendi ist ja dann gemerged. Also Vivendi hat mal Blizzard gekauft und die haben sich dann zusammengetan mit Activision. Vermutlich sind die Rechte dann dort irgendwie. Was komisch ist, ja, das ist eigentlich in der Vergangenheit, aber ja, die Rechtssachen, das ist eh so ein. Das ist etwas ganz Kompliziertes. Ich habe noch zwei kleine. Also, kennen den Prototype?
Ist so ein, ist das so ein
Arcade-Game? Es ist so ein Open-World-Action-Game, wo du eben so einen. Fast ein wie Spider-Man. Du hast die Häuser können darauf rennen und so. Und du bist in so einem mutierten Sieg gewesen, und dann hast du einfach alles kaputt geschlagen im Fall. Das hat auch noch gut reingefackt im Fall. Und das andere natürlich, Phantasmagoria, habe ich gesehen, ist auch bei denen auf der Liste.
What?
Das ist so ein.
Das ist ja neuer.
Nein, Phantasmagoria ist so ein mega altes.
Ich weiß, welches
von Sierra damals. So ein Adventure-Game mit echten Videos, oder?
So ein FMV Full-Motion-Video.
Genau. Und Und du bist auf irgendeinem Anwesen mit, ich glaube, du spielst glaub, Frau mit dem Ehemann und langsam dreht er durch. Es ist eine Horrorgeschichte mit so richtig geil expliziten Todesszenen, weil ich glaube, das Haus macht die Leute crazy. Ich weiß es nicht mehr. Es war verdammt gut. Und vor allem so als, weiss ich nicht, ich habe es mit 12 gespielt. Ich habe natürlich die Szenen super gefunden, obwohl die verpixelt, hast du eh nicht erkannt. Aber
ey, das wäre etwas für den Halloween-Stream.
Das wäre wirklich etwas. Aber es ist ultra langsam. Aber vielleicht.
Ja, ja.
Aber ja.
Ja, ja, können wir ja mal rein. Geil.
Geht dir fast nicht genug.
Ja, und die ganzen Sierra-Titel, die ganzen Quest, Police Quest, Kings Quest, Space Quest und so, das, das fände ich, ja, ja, ja. Das sind halt auch so Kindheitserinnerungen. Genau. Aber.
Also komm, wir haben ja noch zwei News, wir bleiben noch kurz bei den Games, und zwar bei Counter-Strike 2. Ist jetzt offiziell draussen, hat Counter-Strike Global Offensive ja, ersetzt. Nicht zur Freude von allen, oder Simon?
Ja, eben, man muss vielleicht da schnell anfangen. Counter-Strike 2, das ist der Nachfolger von Counter-Strike Global Offensive. Genau das wiederum ist ja seit 10 Jahren eines der beliebtesten so E-Sports-Games. Das sind auch so ein bisschen die Klassiker an allen LAN-Partys. Für die, die es nicht kennen, also das werden jetzt wahrscheinlich sehr wenig sein, aber eben so 5 gegen 5 Terroristen gegen Antiterror-Einheiten. Terroristen müssen eine Bombe im Level legen oder Geiseln aus dem Level raus befördern und die Antiterror-Einheit muss das verhindern.
Der Antiterror Classic. Muss sie raus befördern, die Geiseln.
Aus der Geiselhaft müssen sie raus befördern.
Ja, genau, sie müssen sie aus der Geiselhaft befreien, genau. Und Geiseln, genau, so, sorry. Ja, und jetzt gibt es die Version 2 und das ist natürlich ein grosses Ding, weil 10 Jahre lang hat man das CSGO, also das Counter-Strike Global Offensive, jetzt gehackt und pflegt und immer verbessert. Jetzt kommt die neue Version. Das heisst, das Wichtigste ist, die haben gewechselt auf die neue Source Engine. Also das ist so der ganze Unterbau von dem Game. Darum hat man dann alle Levels von Grund auf müssen neu bauen und neu nicht designen, weil die Levels, das ist sehr, sehr wichtig, dass die genau so aussehen, wie es aussehen. Weil das ist alles wirklich also, auf Pixel genau schon fast so gemacht, dass es für E-Sports fair ist. Und die hat man jetzt halt neu gemacht. Man hat sie so ein bisschen gleichmäßiger ausgeleuchtet und so. Man sieht jetzt seine Gegner ein bisschen besser, das ist schon mal sehr gut. Man sieht natürlich viel geiler aus. Und dann hat man vor allem als neues Feature, das grosse neue Feature sind die neuen Granaten. Also die Rauchgranaten macht jetzt so plastische Rauchwolken, die man dann auch durchschiessen kann. Wenn man durchschiesst, gibt es also einen kleinen Punkt, weil ja die Luft von der Kugel vertreibt dann noch quasi den Rauch. Dann kannst du dort durchpiken. Oder wenn du sogar eine Handgranate rührst in eine Rauchgranate rein, dann blast es den Rauch weg und so, dann hast du so ein... Es ist so ein Scherstein-Papiersystem, wo dann halt die Handgranate schlägt, die Rauchgranate schlägt Feuergranaten und so. Genau. Aber was fast am einschneidendsten ist, und das ist das, was die Leute so ein bisschen im Moment ein bisschen am Motzen sind, oder die es viel spielen, am Motzen sind, dass natürlich mit dem Portieren auf die neue Engine, auf den neuen Unterbau, ist auch das Waffenverhalten und so das Movement etc. halt nicht 100% wie das im Vorgänger. Und das hat eben einerseits das mit deren Engine zu tun und das andere auch mit dem Netzwerkcode, wo man neu programmiert hat. Ich will da nicht langweilen mit irgendwie Ticks und so, aber auf jeden Fall hat man viel geändert. Und das fühlt sich jetzt nicht mehr genau gleich an wie Global Offensive. Was ja eigentlich easy wäre, weil dann sagt man, ja gut, dann lässt man es zwei Links liegen, oder? Und steigt einfach wieder um auf Counter-Strike Global Offensive. Das wäre ja easy. Dann wartet man noch ein bisschen mit dem 2. Aber das geht nicht. Valve hat sich dazu entschieden, dass man einfach das Global Offensive quasi von Steam wegnimmt. Und stattdessen das Counter-Strike 2 das Einzige ist, was du jetzt im Moment noch spielen kannst. Jetzt kommen natürlich da die Nerds, die sagen, das stimmt eigentlich nicht, man kann im Fall immer noch CSGO zocken. Ja, du kannst bei Steam kannst du auf die alte Version zurückstellen, aber das Matchmaking und Server sind abgestellt. Das heisst, die wichtigsten Spielmodi, nämlich Competitive und so, kannst du wirklich nicht mehr spielen. Gibt es keine Möglichkeit mehr, um das zu spielen. Das ist natürlich eigentlich ein wahnsinnige Katastrophe. Das wäre so, als würde Windows sagen, du musst Windows 11 installieren und ich darf mein Windows 10 nicht haben. Und das ist, oder so. Also, das ist irgendwie so ein bisschen wirklich, das ist irgendwie so, das kannst du irgendwie nicht bringen. Wenn es wenigstens gut wäre, aber es ist auch ein unkomplettes Game. Oder es gibt ganz viele Modi, wo CSGO hat. die nicht competitive sind. Also das competitive, das ist das wirklich, das mit da wirst du eingestuft und dann kannst du Gold, Silber und so, kannst die Uhr schaffen. Das ist schon das Wichtigste. Aber es gibt neben Brina ganz viele so Game-Modes, wie irgendwie Arms Race zum Beispiel.
Das ist auch witzig.
Das habe ich immer zum Aufwärmen gebraucht. Oder bevor, dass wir irgendwie abgemacht haben, zum irgendwie zocken, eine Stunde schnell ein bisschen Arms Race. Dann, jedes Mal, wenn du einen Abschuss machst, bekommst du eine neue Waffe. So musst jede Waffe, die du mit Counter-Strike hast, musst du mal mit der spielen. Bist du gezwungen dazu? Das gibt es nicht mehr. Ist nicht mehr drin. Flying Scouts, man, ist ja so ein Klassiker. Das ist so Mondphysik. Also du springst sehr hoch und hast aber nur Sniper-Rifles. Und dann gibt es ein Riesen. Das ist wirklich Fun, aber ist auch immer sehr lustig. Oder, und das vermisst aber, glaube ich, niemand, Danger Zone. Wer erinnert sich noch an das? Ja, das ist der Battle Royale-Modus, den nie jemand gespielt hat.
Das ist weird gewesen, ja.
Ja, und das hat jetzt alles dazu geführt, dass natürlich Counter-Strike 2 jetzt auf Steam eine tonenschlechte Bewertung hat und die Leute so ein bisschen wirklich am Rage sind. Ist aber nicht so schlimm, weil, und das finde ich eben der Gipfel, Valve hat von CSGO die Millionen Bewertungen, es sind glaube ich über 7 Millionen Bewertungen von CSGO, einfach auf das Counter-Strike 2 übernommen. Notabene ein anderes Spiel. Es ist ein neues Spiel. Haben sie gefunden? Ja, gut. Wenn ganz die das schon gut gefunden haben, dann nehmen sie das so.
Ja. Krass. Ja, du, Flo, du hast doch sicher auch emotionalen Bezug dazu. Du spielst ja auch noch bei dir, oder?
Wer, ich?
Der Flo.
Ah, der Flo, ja.
Go. Also Global Offensive?
Ja, oder nicht? Oder du spielst
sehr, 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 sehr selten. Also ich, ich werde immer ein bisschen belächelt für das. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf CS2, aber ich habe, wo Go rausgekommen ist, also Global Offensive rausgekommen ist, habe ich das getestet und dann gefunden, 1000 Modi und verschiedene Waffen und weiss nicht was, zu viele Items, zu viele Gugus und einfach weiter zockt Counter-Strike Source. Und
Source ist eigentlich das, was allgemein als schlechteste gilt.
Aber. Ja, ich würde ja auch noch Beta 1.6 zocken, 6, ja. Aber die ist komplett tot.
Ja.
Darum
es gibt
ist
schon,
das,
es ja. gibt schon ein paar schon, man muss halt dort einfach ein bisschen Server finden und so. Es gibt, glaube ich, schon eine kleine Community, wo das immer
noch einfach mal mit der Zeit. Geh mal mit der Zeit. Nimm es zwei.
Ich gebe dem CS2 jetzt auch eine Chance. Ich gebe ihm eine Chance. Ich werde es auf jeden Fall zocken. Ich habe nur Global Offensive. Habe ich gefunden, es ist so überladen mit den Modi und den Items und weiss nicht was. Und wenn du sagst jetzt, Simon, das ist jetzt ein bisschen abgespeckt mit dem 2, dann tönt das für mich sehr gut.
Ja. Also ich meine, Bad News, der Mac Support haben sie übrigens auch gestrichen.
Komm, Flo, du kannst
mir... wirklich? Dann muss ich halt über Parallels wieder und mit meinem Windows on Arm, wo wir schon wieder beim Thema wären.
Ja, aber komm, kannst du gerade bei Apple weitermachen. Die haben ja dort noch so ein Surprise-Event angekündigt für nächste Woche. Was erwartet uns dort?
Also wenn du mich fragst, der M3 wird vorgestellt, bin ich ziemlich sicher. Also man muss vorne wegschicken, man weiss... gar nicht, gell? Also offiziell ist nichts bestätigt, abgesehen davon, dass am 30. Oktober am 5 Uhr am Nachmittag irgendeine pazifische Zeit oder was, ein Event stattfindet. Das ist bei uns am Morgen am 1 und bereits am 31. sehr lässig. Und ich glaube, es kommt der M3, also der neue High-Silicon Prozessor von Apple. Dann kommt wahrscheinlich wird das iMac-Portfolio erweitert, weil dort haben Apple jetzt schon länger nicht mehr dran gemacht und auch noch neue MacBook Pros. Glaube ich. Allerdings muss man ja auch sagen, jetzt hat es ja erst gerade letzte oder vorletzte Woche schon, also es sind ja 3 Apple-Events jetzt allein im Oktober. Und beim letzten hat man auch gedacht, jetzt kommen die neuen iPads und das ganze Netz hat sich auf den Kopf gestellt und nachher war es ein Pencil gewesen, was keinen sau interessiert. Also doch, mal fair, wahrscheinlich Michelle, aber als Künstlerin.
Sie wird sehr emotional, wenn es um Pencils geht, das stimmt.
Ja.
Aber das mal bin ich, also es gibt ja wirklich eine Keynote und mit Invitation und es heisst auch Scary Fast, also unheimlich schnell oder gruselig schnell. Und das tönt ja schon sehr nach Prozessor.
Ja,
das stimmt.
Ja gut, aber der Samuel hat ja schon letztes Jahr herausgefunden, dass man den M2 neu gar nicht braucht.
Es wird auch im M3 das Gleiche sein, ich glaube auch da wieder. Das wird ein kleiner Sprung sein. Das ist jetzt das ist der erste Ding, ist gross gewesen und jetzt bildet sich es ein klein.
Von Intel auf M1 ist gross, vor allem die Energieeffizienz ist halt dort sehr krass gewesen und ja, eben, also ich habe jetzt immer noch mein M1 MacBook und ich werde das jetzt auch mit dem M3er nicht ersetzen. Schauen wir mal, wenn dann der nächste Quantensprung kommt. Aber ja,
aber das ist das. Aber das war schon immer so gewesen, oder? Okay.
Gut, dann wissen wir ja am 31. mehr und können dann in der nächsten Podcast-Folge darüber reden.
Dort wird es auf jeden Fall dann ausführlicher, weil dann wissen wir auch, was tatsächlich für Geräte gekommen sind. Aber ja.
Was, du meinst, eigentlich was für Pencils?
wie schnell
ein M3 Stift? M3-Pencil. Genau. ich gebe jetzt mal die drei Tipps ab. High Silicon M3, iMac, weiß nicht, ob 24 oder 27 Zoll und MacBook Pro.
Am Schluss ist einfach eine Quick-Charge-Funktion neu.
Wenn du nicht recht hast, musst du zurück auf Windows.
Genau, dann, also wenn ich keine Trefferquote von 100% habe, dann werde ich wieder mein alter Windows-Laptop brauchen für die nächsten zwei Monate. Also bis Ende
Jahr. Mit Arm. Windows mit Arm wirst du müssen brauchen.
Windows an Arm. Genau. Job, neue Quick-Charge-Funktion, weiß ich nicht. Also bei den Ladegeschwindigkeiten ist ja Apple eher konservativ, wie etwa Samsung auch. Da sind es mehr eigentlich die chinesischen Unternehmen, die dort mega reinheizen, oder mit 80 und 100 Watt und 125 Watt Netzteil.
Und so mehr
als der Titel? Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Aber ich glaube, sie haben ja jetzt wieder auf MagSafe umgestellt, erst gerade. Ja, mal schauen, was da kommt. Neues Ladeprotokoll, was schneller wird, kann es schon sein, aber ich glaube eher weniger.
Okay, we will see. Also gut, komm, und ein paar Sachen haben wir auch noch gesehen, darum hüpfen wir doch jetzt gerade weiter in unseren Big Screen. Play the Five Tones.
Film und Serien auf dem Big Screen.
Ja, ich würde sagen, ich mache gerade den Anfang. Ich habe Five Nights at Freddy's gesehen.
Uff.
hey, das ist. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Er ist besser gewesen, als ich erwartet habe. Ich habe ihn auch gar nicht so schlecht erwartet. Was ist es überhaupt? Viele kennen es sicher. Five Nights at Freddy's ist eigentlich eine Gameserie, wo es schon. Die gibt es schon lang. Simon und ich haben es auch mal gestreamt, einer von unseren legendären Halloween-Streams. Was übrigens nächste Dienstag, am 31. machen wir wieder einen. Sag es am Schluss nochmal. Und das ist einfach so ein Jump-Scare-Game. Du bist jetzt ein Nachtwächter, hockst so deine Kameras und schaust eigentlich, dass die Monster nicht rauskommen, weil du bist in so einer verlassenen Pizzeria/Arcade. Wo es eben so die Animatronics, so die mechanischen Figuren hat, die rumlaufen und Musik machen. Eigentlich etwas für Kinder. Aber dort dreht die natürlich durch und mordet und wollen eben dich ermorden, weil du dort aufpassen solltest. Und eben im Game gibt es einfach ständig so Jumpscares. Wenn du irgendwie zu lange auf den Monitor schaust oder irgendwie die Tür nicht im Auge hast, dann gibt es einen Jumpscare und so. Hey, ich weiß nicht, Simon, hast du das gewusst? Das hat noch eine verreckte Story.
Nein.
Hey. Ich bin das auf, weil eben jetzt wegen dem Film bin ich es mal kurz nachlesen und ich gemerkt, es gibt etwa 10 Teile und da gibt es eine Story. Also,
da gibt es eine ganze Lore dahinter. Ja, natürlich gibt es eine Lore
dahinter. Genau, und die hat dann, das ist eigentlich dann eine Basis für den Film. Also, weil ich habe zuerst gedacht, die haben sich das einfach aus den Fingern gezogen, aber nein, das ist, so ist Geschichte. Also, wenn sie schon kennst von den Games, dann weißt du, was dich dort erwartet. Im Film geht es um den Nachtwächter, also er ist einfach so ein Security-Typ, der Mike Schmidt, der wird gespielt von Josh Hutcherson. Die meisten kennen ihn vermutlich aus Hunger Games. Er ist dort der kleinere von diesen zwei ihre lieben Love Interest da von der. Wie heißt sie? Kate? Ich weiß nicht. Er ist einfach einer von diesen zwei. Und genau, der schafft dort Security, verliert dann gerade mal am Anfang seinen Job und sucht dann etwas Neues. Und dann wird er mal zu einem offeriert, so, ja, schau, da haben wir, ich habe dir noch ein Angebot, die Leute springen halt immer ab, wird schlecht bezahlt, aber du brauchst doch einfach das Geld. Das Geld braucht er dringend, weil er passt eben auch noch auf seine jüngere Schwester auf, also Sorgerecht, die Eltern leben offenbar beide nicht mehr. Und die Tante will eben unbedingt dem Sorgerecht wegnehmen und der ist auch jedes Mittelrecht. Also nimmt er schlussendlich den Job an und das ist eben in so einer verlassenen Pizzeria, Freddy Fazbear's Pizza heisst die. Und die sind übrigens so inspiriert von Chuck E. Cheese, kennt man jetzt bei uns nicht, aber in den USA war das eine gigantische Kette, wo eben wirklich, da konnte man Pizza fressen, es hat Spielautomat gegeben und es hat so Animatronics gegeben. So, eben. Das ist übrigens auch der Gründer, wie heißt er? Nolan Bushnell. Bushnell? Der Gründer von Atari, gleichzeitig. Genau. Von dem ist das Ganze inspiriert und er schafft dann neben dort auch, die Nachtschicht muss er machen und es ist recht cool inszeniert, das Ganze. Wie soll es sein? Weißt, so schmuddelig, düster, dreckig. Und dort heisst es einfach, schau, da wird regelmäßig eingebrochen. Du musst einfach da die Nacht durchmachen und das, auf das aufpassen. Und ja, eben. Natürlich wird relativ schnell klar, dass da irgendetwas im Busch ist und dass die Animatronics halt lebendig sind. Und es ist noch cool, der Film. Ich finde, dann orientiert sich noch gut oder übernimmt eigentlich einen guten Vibe von den Games. Also weißt du, dann siehst, wenn du auf den Monitor nicht schaust, siehst du plötzlich irgendwie eine Figur dort stehen und im nächsten Moment fehlt eine oder du siehst irgendwo den Schatten an der Wand, du hörst irgendwelche Geräusche. Wirklich, ich finde, es fängt gut ein. Es ist kein Horror. Also, ich habe jetzt nicht einen Horrorfilm gefunden. Er hat kein explizites Splatter und so. Es ist mehr so ein Gruselfilm, weil es geht dann schlussendlich auch um so ein vermisstes Kind. Wie heißt er? Der Mike. Der hat eben so ein Kindheitstrauma, muss er bewältigen, weil sein Bruder und er ein Kind war, ist entführt worden. Und das fließt dann auch die ganze Zeit rein. Er hat immer den gleichen Traum. Absichtlich, weil er hofft, dass er irgendeinen Hinweis findet auf den Entführer. Und das Ganze fließt auch noch irgendwie da in die Geschichte rein. Und dann gibt es auch noch so eine Polizistin, die dann irgendwann auch dort auf ihrer Runde vorbeikommt und bei der hast du dann relativ schnell das Gefühl, okay, die gibt nicht alles zu, was sie weiss über den Ort, über die Pizzeria. Und hey, ja, und dann entwickelt sich einfach irgendwie eine witzige Geschichte um den Mike und um die Beziehung zu seiner Schwester, wo er oder halt irgendwo retten, dass er weiterhin das Sorgerecht hat. Und die Pizzeria, wo dann schlussendlich dann ein paar Leute sterben, weil so schwer ist kein Five Nights at Freddy's Film, Verfilmung. Ich bin wirklich sehr gut unterhalten gewesen. Ich hätte mir ein bisschen, für mich hätte es natürlich noch ein bisschen Splatter dafür drin haben. Es hat wirklich fast gar nicht. Aber es ist eine witzige Geschichte, die aber abgesehen von einem Element, wenn du Games kennst du vermutlich auch das, aber alles andere ist absolut absehbar. Es hat wirklich so den typischen Reveal, wo du einfach findest so, ja, Dude, das weiß ich seit eineinhalb Stunden. Also das ist... und das ist aber, er ist schon so gemacht, als wäre es jetzt... Haha! Hä? Ja. Er nicht gedacht! Wieso du? Natürlich, ist ja logisch. Aber ja, es ist völlig wurscht. Er ist wirklich unterhaltsam. Ich finde, er ist gut gemacht. Die Animatronics sind CGI leider. Ich finde, kommen aber gut über. Sie stampfen mega laut und wirken dann auch so schwer. Und sind herrlich so grotesk designt. Halt wirklich sehr gut im Game nachempfunden. Das ist so ein Bär mit so... das Auge am Feld oder das, glaub, der Fuchs und so, sieht schön teuflisch aus. Es hat nur so einen komischen, ich weiß auch nicht, es sieht aus wie so ein Cupcake mit einem grossen Maul und der fliegt damals ein bisschen rum. Der sieht scheiße CGI aus, die anderen sind gut. Ich finde es wirklich ein sehr unterhaltsamer Film. Wenn es lieber ein bisschen mit mehr Action und blutiger magst und auch lustiger, dann kann ich dir Willy's Wonderland empfehlen. Das ist vielleicht genau das Gleiche. Einfach mit dem Nicolas Cage als Nachtwächter. Aber es ist mal wirklich einfach auch das. Die haben sich offenbar nicht die Inspiration genug von diesem Game, haben sie gesagt. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Aber es ist genau das Gleiche, genau die gleiche Geschichte. Eigentlich. Dort ist er auch Nachtwächter. Ich glaube, ich habe im Podcast vielleicht mal davon erzählt. Der ist auch sehr unterhaltsam. Willy's Wonderland, den kannst du auch mieten oder irgendwo schauen. Und der andere, Five Nights at Freddy's, läuft jetzt im Kino.
Perfekt. Aber ist er nicht... Also Five Nights at Freddy's Game ist ja eigentlich, ja, da ist nicht ganz viel dahinter. Also das ist ja eigentlich, das ist einfach nur das.
Hey,
du bist einfach der Nachtwächter. Also es geht dann schon ein bisschen weiter, oder?
Die gibt es auch Platformers mittlerweile. Also die haben sich...
Ja gut, das stimmt, ja.
Aber ich kenne nur die, die wir mal gestreamt haben. Genau, wo du wirklich einfach im Büro hockst, Monitoren angaffst und irgendwie Strom ein- und ausstellst und Türen zumachst.
Also ja, ja, aber das ist dann schon nicht der ganze Film.
Nein, oder? Nein, genau, ich hoffe nicht.
Und das ist auch in keinster Weise irgendwie, mir kommt halt immer der Freddy Krueger in den Sinn.
Hat es mit dem zu tun hat? Nein, der Freddy ist der Bär, der Andy Bär heisst, glaube ich, so. Freddy Fazbear,
ja.
Ich glaube, das ist er ist wie der Hauptbär. Genau.
Ich gehe immer jedes Jahr so in einem Nebenjob und ich so ein Lagerleiter für 12- bis 15-Jährige und so bei den 12-Jährigen. Dann zeigst du mir die härtesten
Horrorfilme.
Nein, bei den 12-jährigen Kids und so, das war ein riesiges Thema. Mittlerweile nicht mehr so, aber vor ein paar Jahren haben die alle Five Nights at Freddy's und so, Mutprobe, bla bla bla.
Ja, witzig.
Es ist, geil. Also, ist schon, also, ab wie viele Jahre ist er, weißt du das?
Ja, weiß ich nicht mal, aber wie gesagt, er hat. Wir müssen es nachschauen. Aber ich meine, er hat wirklich keine. Es ist irgendwie. Also, du siehst nie irgendwie. Du siehst immer ein bisschen Blut, aber das schon, aber nicht irgendwie. Es wird nie irgendjemand verstückelt oder irgendwie so. Oder irgendwie. Das lebt
ja, logisch,
leider nicht. Hey, ein anderer Horrorfilm, der definitiv nicht mehr im Kino läuft, aber offenbar immer noch sehenswert ist, hast du Flo wieder geschaut. Die Omen. Yeah.
Die Omen, genau. Das ist eigentlich, man kann sagen, ein Horrorklassiker. Schau mal, jetzt habe ich. Die Animationen, die komische, ich check's nicht.
Ich glaube, das ist dein komischer Computer. Wir haben ja kein Video mehr, aber im Flo hat es wirklich einfach so in seinem Bild so Däumen u und Däumen runter. Und
ja, das ist ein Seifeblätterli.
Highly confusing. Ja.
Genau, die Omen. Und das ist ein Klassiker aus den 70ern. Der erste Teil ist 1976 rausgekommen und hat eigentlich eine lustige Geschichte. Und zwar hat ist kurz vorher hat's die Exorzist gegeben und noch ein bisschen vorher hat's Rosemary's Baby gegeben und dort ist so das Konzept in Anführungszeichen von so the Bad Child Evil, also beziehungsweise the Small Child Evil, also die kleinen Kinder, die ja grundsätzlich sehr die harmlosesten unter den Menschen sind oder die harmlosesten Kreaturen überhaupt, sind noch
das,
was Böses.
Das spricht einer, der kein Kind hat, da merkt man, gell, Kevin?
Keine Ahnung, genau. Ich weiß nicht, wie gefährlich das sie eigentlich sind. Und wie verletzend das sie können sein.
Oh. Okay, dann reden wir später drüber.
In unserer Therapiestunde, ja.
In unserer Podcast-Therapie. Oder im Dadcast vom Simon. Genau, die Omen ist eigentlich so. Ich hätte eigentlich nur so ein bisschen Jumping on the Bandwagon betrieben. Also, das ist der. Das ist der Autor, wo das geschrieben hat, das Drei-Buch, hat einfach gefunden, aha, okay, das ist jetzt der neue heiße Scheiß, oder? Also der Exorzist hat funktioniert, Rosemary's Baby hat funktioniert, jetzt machen wir auch noch das. Und das hat auch mega lang niemand kaufen, das Skript, bis dann Warner Brothers sich erbarmt hat, muss man wirklich sagen, und das gekauft hat und dann eigentlich nichts damit gemacht hat, weil sie gefunden haben, nein, das ist ein Schmarrn, haben sie dann weitergegeben an Fox. Und Fox hat dann gesagt, ja gut, also wir rotzen irgendetwas an, auf gut Deutsch gesagt, haben ein Budget gehabt von 2,8 Millionen US-Dollar und haben das meiste von dem Geld eigentlich für den Hauptdarsteller ausgegeben, der Familienvater spielt, das ist Gregory Peck. Ich weiß nicht... Das ist eigentlich eine absolute Ikone, aber halt eher so von den 50er und 60er. Und das war so einer von seinen letzten Filmen. Gewesen. Ist damals schon easy 60er gewesen, hat aber trotzdem immer noch der Jungvater gespielt, egal.
Und ist das so?
Ja.
Aber es ist immer so gesehen in halt, alten Filmen. Es waren immer uralt, alle.
Voll, oder?
Ja, aber und die Girls sind dafür immer max 21 gewesen, oder?
Ist ja, ja, schon, also
schon. Ah, ist eine andere Zeit, das ist eine andere Zeit, ja.
Genau. Hey, ich nur ganz kurz.
Seine Frau ist Lia Rimmick.
Ja, nur ganz kurz. Kevin und Simon, haben ihr den eigentlich schon gesehen? Ich habe eben gar nie gesehen, den Film.
Vor Jahren.
Nein.
Vor Jahren.
Okay.
Dann gebe ich mir Mühe, möglichst spoiler-free zu erzählen. Es geht darum im Prinzip, Lia Remick spielt seine Frau, das Ehepaar Thorne, Katie und Robert, und er ist Konsul, nicht Botschafter, sondern Konsul an der US-Botschaft in Rom, und sie wird schwanger und bekommt ein Kind, aber das ist eine Totgeburt. Das bekommt sie aber nicht mit, weil sie ohnmächtig wird vor Schmerzen. Und dann kommt dort so ein Geistlicher und irgendeine Kinderschwester, in Anführungszeichen, und sagen dem Robert Thorne, hey, schau da, wir haben hier gerade noch so ein weißes Kind, dem seine Mutter ist gestorben, es hat sonst niemand, nimm einfach das und sag deiner Frau, das ist eures Kind, so, like, regular 70s stuff.
Wir haben hier einen ganzen Stack voll Kinder.
Wir haben einen Stack, eben so, as good as any und so, und dann findet er, ja klar, macht er. Natürlich in bester Absicht, weil er will natürlich seine Frau nicht traumatisieren. Und dann,
natürlich.
Man muss dazu wissen, dass das Kind ist natürlich am 6. Juni, am Morgen, am 6. Auf die Welt gekommen. Also am 6. Oh. Tag vom 6. Monat, am Morgen, am 6. Und dann ist eigentlich zuerst alles mega smooth. Er wird dann befördert, er wird dann Botschafter. Sie sind dann in London daheim und an seinem 5. Geburtstag, was der Beginn ist vom 6. Lebensjahr von dem kleinen Kind, geht es dann eigentlich los. Sein Kindermädchen, seine Nanny, hängt sich auf vor allen Leuten und sagt vorher, ich widme das nur dir, Damien. Damien ist eben der Name von dem kleinen Kind. Und dann geht es im Prinzip los, oder? Und dann ereignen sich seltsame, immer tödliche Unfälle rund um das Kind. Und die Mutter wird dann eben nochmal schwanger und dann kommt eben der andere Pfarrer, wo Gott woher weiß, dass das Kind also böse ist, wo dem Vater erklärt, hey, du musst jetzt dein Kind töten, weil es ist der Abgesandte von Satan. Und ja, und dann kommt halt der Zwist, nicht wahr? Also einer, ja. Und ich finde den Film, also du merkst, abgesehen davon, dass er aus den 70er ist und halt ganz, weißt, ganz langsame Kameraeinstellungen hat für die heutige Zeit. Also Leute, die halt so Fast and the Furious-mäßig unterwegs sind, die haben wahrscheinlich Böckel am Arsch bekommen, aber ich habe es wirklich spannend gefunden. Und wegen dem schmalen Budget hat es halt auch null Effekt. Es gibt keine Monster, es gibt kein Splatter. Der Robert Thorne wird einmal von Hunden angegriffen, dort siehst du ein bisschen Blut, kein Blut, nichts. Sie arbeiten eigentlich nur mit zwei Effekten. Das eine ist die Filmmusik, groß, wirklich ganz, ganz grossartig ist und ganz super platziert ist. Das hat der Jerry Goldsmith, einer von diesen Liedern ist wirklich Kult. Das heisst Ave Satani und ist so ein latinisch gesungener Choral, wirklich spooky. Wird sehr gut platziert eingesetzt. Und das andere ist das Kind selber, also der Kinderdarsteller, das ist der Harvey Stevens oder Stephens, je nachdem, wie man es aussprechen will. Der starrt immer nur. Der hat wirklich Resting Bitchface und hat einen stoischen, ab und zu stechenden Blick. Und das wirkt sehr gut, weil du siehst, dann bringen sich die ganzen Leute um und passieren Unfälle und der kleine 6-jährige Bub schaut einfach so.
Simon hätte die Rolle gut können spielen, hä?
Been there, killed that quasi. Und das Lustige ist, dass der Effekt, der sehr viel vom Film, vom Schauereffekt ausmacht, ist ein reiner Zufall. Ich habe da so ein bisschen Trivia gelesen rund um den Film im Rahmen von dem Artikel, der übrigens heute kommt, beziehungsweise heute gekommen ist, zum Zeitpunkt, wo ihr den Podcast hört. Der Harvey Stephens, das ist ein britisches Kind gewesen und hat einen ganz dicken Cockney-Accent gehabt, also wirklich fetten Dialekt. Und die Regie hat halt gefunden, du bist in so eine Botschafterfamilie reingeboren in diesem Film und das passt halt nicht, so das Arbeiterslang. Also am besten haltst du einfach die Schnur die ganze Zeit.
Spätestens und dort hat es gemerkt, dass es nicht ihr Kind ist.
Genau. Ja, sie sind ja Amerikaner und dann plötzlich sagen, das Kind. Das hat mich auch immer so gestresst und so an so SRF1-Sitcoms wie irgendwie fertig lustig. So das Kind schwätzt Zürichdeutsch und der Vater ist ein Ostschweizer und Mutter eine Walliserin. Und so, how on earth, Bub? Ja. Voll und das war eine riesige Erfolgsgeschichte. Also allein in den USA im Kino hat das damals 61 Millionen Dollar eingespielt, was für die damalige Zeit eine Wahnsinnssumme war. Vor allem bei nur knapp 3 Millionen Produktionsbudget. Und ja, es ist so ein bisschen, ich nenne es gehobenes Gruseln. Also, wenn du eher aufs Blätter stehst oder auf den 6. Teil von Sharknado und so, dann ist es halt eher nichts für dich. Aber wenn du halt so die alten Hitchcock-Horrors gesehen hast oder Shining oder so in die Richtung, dann kann ich es nur empfehlen. Es ist auf Disney+.
sogar.
Ja, cool. Es, ja, weil es ist ja 20th Century Fox, was damals produziert hat. Also damals hat es nur Fox geheissen. Cool. Und die gehören Disney.
Ich hatte
und, sorry, noch kurz, um das noch abschließen. Der Film ist damals so erfolgreich gewesen, dass innerhalb 5 Jahren 2 Sequels noch gedreht worden sind, nämlich der Damien als Teenager und der Damien als erwachsene Person.
Plus in den 90er hat es noch einen Track gegeben, Omen 3, so ein von Magic Affair. Das ist auch noch ein kleiner Trivia. Ich kenne Omen nur über das.
2006 hat es übrigens ein Remake gegeben mit der Julia Stiles als Mutter und mit dem einen quadratschädligen Typ als Vater, der in vielen Filmen spielt, weil ich mir den Namen nie merken kann.
Schwarzenegger.
Nein. Nein, ist ein Amerikaner und hat wirklich einen sehr viereckigen Kopf. Aber ich weiß nicht mehr. Ich werde es dann noch rausfinden.
Leaf Schreiber.
Korrekt, der Leaf Schreiber, genau.
Sagen wir nicht. Ich habe das irgendwie nie gesehen. Ich wollte es immer schauen. Ich glaube, eben auch immer irgendwie, er hat zu wenig spannend gewirkt. Das war irgendwie immer so ein bisschen. Weißt, was ich nur so vom Rand mitbekommen habe, weißt, ist mir dann, ist er gruselig genug, ist er Horror genug, aber ich hätte ihn schon mal gerne geschaut.
Ja.
Also die Handlung an und für sich ist doch recht überschaubar und wie gesagt, der Effekt auch, aber so die Ambiance vom Film finde ich schon noch cool. Ja.
Aber ich meine, nicht unbedingt halt so gut gealtert, die anderen Aspekte, oder? Ich glaube, so ein bisschen, wie so viele Filme sind in damaliger Zeit.
Der Robert Vaughn ist halt einfach ein Patriarch, oder? Er behandelt, also er ist halt einfach klar der Chef der Familie, eben seine Frau möchte das zweite Kind auch abtreiben, weil sie findet, hey, wir haben schon genug Scheiße am Hacken mit dem Job und mit dem Damien, er findet einfach, nein, du treibst nicht ab, und das Wort war gesprochen, und dann ist das so, also My Body, My Choice ist in den 70er Jahren offenbar noch kein Thema gewesen, und
so.
auch wenn er so, halt so Angestellte behandelt, das ist ein bisschen klassistisch, er ist halt der Herr Botschafter und haltet sich schon für etwas Besseres.
Ich habe Christine gesehen letzte Woche, das ist ein Horrorfilm, die Geschichte ist von Stephen King, das geht um das Killer-Auto, das war wirklich noch gut gewesen. John Carpenter, der checkt das, aber im Fall der ist auch, ich habe mit der Frau geschaut und am Anfang haben wir wirklich gedacht, ey, können wir den schauen? Weil da ist so viel Sexismus drin und so. Und da Frauen sind einfach, haben einfach keine Rolle. Die sind einfach dort. Und es ist gegangen. Es ist wirklich so, aber es hat immer so ein gekratzt an der Grenze, wo ich gefunden habe, das schießt mich einfach an, wenn wir alles Idioten sind. Aber so ist es eine gute Sache.
Sehr geil. Ja, dann
bei der Omen ist es einfach. Das ist einfach gegeben. Also es spielt für den Verlauf des Films eigentlich auch nicht so eine grosse Rolle, aber das ist einfach eine Prämisse, die einfach niemand in Frage gestellt hat. Oder?
Ja, das ist ja auch unsere Perspektive. Gell? Das ist immer ein Zeitdokument, wie die Leute sich auch dann zum Anverhalten haben. Also, und das musst du es ja auch anschauen, wenn du es schaust. Von dem her.
Darum habe ich mit dem auch viel weniger insgesamt Probleme gehabt, als zum Beispiel bei Buffy. Oder? Wo ich auch letztens etwas darüber geschrieben habe. Weil dort sind wir dann immerhin schon teilweise im neuen Jahrtausend.
Hey, gut. Also komm, ich habe auch noch etwas Gruseliges gezockt, extra eben für den Podcast. Und springen jetzt in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Genau, und das heisst Slay the Princess. Ich habe das wirklich gestern oder vorgestern entdeckt. Ich habe einfach noch mal passende Horror-Game gesucht. Und es hat mega gute Bewertungen gehabt, ist im Oktober rausgekommen. Ist so ein sehr simples, es ist auf eine Art ein Adventure-Game, handzeichnet und hat mich extrem an Stanley Parable erinnert, wer das kennt. Du fängst an, bist im Wald, oder? Du siehst einfach irgendeinen gezeichneten Wald und dann so eine Erzählstimme sagt, hey, du bist da und du musst jetzt da die Prinzessin umbringen, weil sonst geht die Welt kaputt. Und dann hast du so Dialogoptionen, die dann einfach vertont sind. So fragen, hä? Was? Wieso? Ich tue dich jetzt nicht einfach Prinzessin umbringen. Bist du sicher, dass sie die Welt zerstört? Und, oder irgendwie, Monarchen umbringen, habe ich schon immer machen. Oder du kannst auch einfach auswählen, gut, du gehst zu dieser Cabin, zu dieser Hütte im Wald und machst dich ans Werk. Und Einfach recht lustig und mega gut vertont. Auch wenn du mit dem Erzähler redest, dann kommt schon sehr schnell so ein Dialog entstehen, wo ich so, Alter, jetzt tu dich nicht alles hinterfragen, jetzt mach einfach, ich habe es dir gesagt. Und darum eben sehr an Stanley Parable erinnert, du eben auch immer einen Erzähler, aber der kommentiert auch, was du machst. Da bist du im Dialog mit dem Erzähler. Und dann kommst du in die Hütte und dann geht es dann natürlich in den Keller ab. Und dann kannst du schon mal am Anfang die Entscheidung irgendwie, da liegt noch ein Messer, willst du das mitnehmen? Oder willst du einfach wieder umkehren? Und es wird immer alles kommentiert. Und ich habe dann beim ersten Mal gefunden, ja komm, das Messer, willst du mal mitnehmen? Better safe than sorry. Dann kommst du runter und dann ruft sie schon irgendwie so, kommt da jemand runter? Und dann hast du immer die Auswahl, oder? Zwischen irgendwie verschiedenen Sachen. Ich bin dann runtergelaufen. Ich glaube, ich habe zuerst noch Hallo gesagt. Ich bin höflich, oder? Und dann bin ich mal runtergegangen und dann ist sie dort unten im Keller so angekettet. Und ist schon so ein bisschen... Hat jetzt nicht wie eine harmlose Prinzessin gewirkt. Hat schon ein bisschen böse geschaut. Und ich habe dann auch gefunden... Zuerst habe ich gefunden, komm, ich probiere es einfach mal. Also ich habe schon noch kurz gesagt, sie fragt, für was bist du da? Und ich gesagt, ja, du weißt, für was ich da bin. Und dann... Im nächsten Moment habe ich gefunden, komm, jetzt bring sie einfach um. Ich schiesse mal rein. Und das endet dann einfach in so einer blutigen Schlägerei, wo sie dich einfach zu Tod schlägt und du sie aber runterstichst. Und im nächsten Moment stehst du wieder im Wald. Kapitel 2. Und das ist dann einfach im Fall der Anfang von einer sau weirden, huren Geschichte. Das wiederholt sich dann, aber nicht immer gleich. Beim zweiten Mal kommst du runter, die Prinzessin sieht schon recht anders aus. Und du hast immer wieder andere Entscheidungen und beim zweiten Mal hast du plötzlich noch eine andere Stimme im Kopf. Weißt du, irgendwie am Anfang hast du einfach vom Held und beim zweiten hast du den Zyniker noch, wo dann redet einfach alle miteinander. Es ist eben alles der gleiche Sprecher, habe ich das Gefühl. Es ist zum Teil ein bisschen schwierig zu unterscheiden, aber das steht der Name immer dort mit dem Untertitel sozusagen.
Aber das ist alles, was du machst. Das ist wahrscheinlich dann too much Spoiler. Aber das ist eigentlich es ist ein Visual Novel, oder?
Ja, genau. Du steuerst nichts. Du tust wirklich einfach du wählst nur den Dialog aus und eben kannst das Messer, das klickst du auch nicht an. Ich glaube, auch das ist ein Dialog. Wir dürfen gar nicht zu viel verraten. Das ist eigentlich das Witzige, herauszufinden. Du merkst relativ schnell, okay, da ist irgendwie etwas huere Weirds am Werk. Und weißt du, so schöne, unheimliche Vibes. Auch zum Teil dann schon mal blutig. Also, einen kleinen kann ich ja spoilern. Du kannst sie dann mal versuchen zu befreien. Aber sie ist ja angekettet. Sie finden sie, ist kein Problem. Am, fängt sie sich an von der Hand umnagen. Und du kannst ihr helfen mit dem Ding und schnitzern dann einfach die Hand ab.
Oh, jeez.
Und es wird immer weirder. Das Ende hatte. Du kommst relativ schnell mal das Ende über, aber du kannst es natürlich weiterspielen für die eigentliche Geschichte. Ich habe dann die nachher noch kurz nachgeschaut, weil ich gefunden habe, ich muss es jetzt einfach wissen, es war mir ein bisschen faul gewesen, um aber wirklich alles so durchzuspielen. Aber es ist recht verreckt. Also ich finde...
Das erinnert mich daran, dass ich schon lange mal Doki Doki Literature Club spielen. Ja. Hast du von dem mal gehört?
Ja, das muss auch.
Aber auch nie gespielt. Es ist ein oberflächliches Visual Novel und ein Dating Simulator mit Manga, Frauen, aber es gibt, glaube ich, eine Ebene, die ich aber nicht weiss, weil ich mich nicht spoilern wollte, weil ich es gefunden habe, vielleicht geben wir das mal noch.
Ja.
Wo dann nachher eben, glaube ich, extrem weird und extrem so in das Horror-Ding reingeht.
Ich meine, da geht es relativ schnell, also nach einer Viertelstunde weisst, okay, das ist irgendwie, das Zeug wiederholt sich, es wird gruselig und es gibt irgendetwas rauszufinden und Slay the Princess, 20 Stutz auf Steam habe ich es gespielt, da gar nicht geschaut, was es sonst noch gibt.
Das gibt es auf macOS und Linux.
Aber eine coole Sache, das hat mich sehr gut unterhalten. Denn du, Simon, hast noch etwas gespielt, geschaut, Karateka.
Ja, The Making of Karateka heisst, das ist mehr so ein interaktives Erlebnis, aber mega, mega cool ist. Karateka ist ein Game, wo ein junger Jordan Mechner entwickelt hat, während er eigentlich hätte studieren sollen in Yale, also Yale ist eine Elite-Uni, und er hat dann aber anstatt, dass er dort studiert hat, hat er einfach das Game entwickelt. und noch andere Games vorne. Und es ist so eine Geschichte eigentlich von dem Karateka. Das ist so, ja, es gilt so als eines der ersten Games, wo wirklich so eine Geschichte hat, oder? Weil früher in den Arcades ist es einfach darum gegangen, Münzen reinrühren, drei Leben und dann nachher mehr Münzen reinrühren. Und er hat dann irgendwie gecheckt, ja, fuck, auf dem Apple II, glaube ich, hat das programmiert ursprünglich. Hey, fuck, das ist ja gar nicht, man muss ja da nicht Leben haben und so, sondern man kann ja da Geschichten erzählen und das Spiel kann auch ein Ende haben, so, weißt du? Weil die Arcade-Games haben wirklich ein Ende gehabt, weil die Leute haben einfach wollen Cash machen, also die Entwickler wollen Cash machen, dass die Leute irgendwie die Nickels und Dimes reinrühren und so. Und es ist mega, mega herzig gemacht, weil der Jordan Mechner, der hat wirklich alles behalten. Das ist, ich weiss, das muss ein verdammter Horder sein, weil das heisst, es besteht dann einerseits aus Filmausschnitt, wo Weggefährten von ihm redet, wo er selber auch redet, sehr herzig mit seinem Vater, wo wahrscheinlich weit über 80 ist, wo der Soundtrack gemacht hat dann zu dem Game. Und er mit dem dort so ansitzt und ihm nochmal die Geschichte erzählt und sich schwelgen zu Erinnerungen. Andererseits eben die Briefe und die ganzen Dokumente und so Zeichnungen und so siehst. Und dann eben auch, das ist recht cool, kannst all die Prototypen von den ersten Games, die er gemacht hat, und dann die Prototypen von Karateka und so, kannst dann spielen. Und es hat dann on top so ein bisschen Neuentwicklungen von diesen Games, die dann ein bisschen zeitgemäßer sind und auch ein bisschen mehr Fun teilweise zum Spielen. Also wirklich, die Prototypen sind schon, das ist nämlich schon ein bisschen Drag, so voll.
Vor allem die Dokus, die Art Doku ist eben die, für Atari haben sie genau das Gleiche gemacht, für Atari 50 Jahre oder so. Ja. Es ist genau der gleiche Aufbau. Du hast ja am Anfang eben sozusagen die Epoche, die du auswählen kannst, und dann du wie auf einem Zeitstrang, kannst dich eigentlich durchnavigieren, kannst sagen, du möchtest jetzt das Bild anschauen, und es hat immer solche Textsnippets, dann wieder mal ein Video. Und ich finde vor allem auch, das ist die geilste, die perfekteste Art, um eigentlich so etwas archivieren. Also weißt du, dass du etwas kannst, Vergangenes wieder erleben. Das ist so cool gemacht.
Ja, nein, das ist wirklich, das macht wirklich Spass. Das ist wirklich so ein bisschen wie, du trittst in ein Museum ein, für irgendwie, ich meine, du kostet 20 Stutz und der Eintritt lohnt sich. Und das ist auch nicht etwas, was jetzt irgendwie, da rushst du auch nicht durch oder so. Sondern, ich meine, du kannst wählen, was du willst. Oder ich kann jetzt einmal überhaupt Karateka gerade das erste aufgeben und probiert zu spielen. Auch mit Betonung auf probiert, das ist schon, es war revolutionär damals, oder? Weil sie haben so Sachen gemacht, er hat so Sachen gemacht, wie er hat irgendwie seinen Bruder aufgenommen, wie er auf Video aufgenommen, wie er die Karate-Moves macht und so. Und dann das rotoskopiert, das ist eine Technik aus einem Animationsfilm, wo man Bewegungen eigentlich dann nachzeichnet, dass sie möglichst fließend sind. Also das ist eigentlich so die erste Form von, wenn du willst, Motion Capture, die er gemacht hat. Und so Sachen. Und das ist wirklich. Und dann das zu erleben und dann die Geschichte, wie er da an dieser Uni ist und eigentlich. Er hat ein Tagebuch geführt während dieser Uni. Die Tagebücher gibt es allen an. Und irgendwann kommt der Punkt, wo er sagt: Ja, jetzt habe ich mich ganz aufgegeben. Jetzt wirklich, diese Woche bin ich ja keine Vorlesung gewesen. Aber dafür irgendwie neue Gegner in seinem Spiel programmiert und so. Und das ist recht cool. Und so, sein Vater hat es gehört, wo er sagt: Ja, er hat sich nie Sorgen gemacht um seinen Sohn. Er hat gewusst, wenn er wenigstens das verfolgt, wo seine Leidenschaft ist, dann spielt es jetzt eine Rolle, wenn er da in Yale die Vorlesungen nicht so besucht. Das ist wirklich, das ist mega schön. Und er hat ja dann nachher Prince of Persia, ist auch von ihm. Also das merkst du auch von dem ganzen Ding. Und das ist ein cooles Erlebnis, das sehr slow ist und für Leute, die Fast and the Furious schnell in Cuts wollen, die werden sich auch da sehr langweilen. Es ist wirklich etwas, wo man sich nicht einem schönen Glas Wein am Abend ein Stündchen dort eintauchen ist.
Habt ihr es gespielt früher? Ja. Habt ihr es gespielt?
Ich nehme.
Prince of Persia.
Nein, das Karateka.
Ja, das ist schon, ich meine, das ist 1983 oder 84 oder so rausgekommen, glaube ich. Also, es ist ja, schon.
Da bin ich zu jung in dem Fall. Ja.
Ich habe eben das Gefühl, du weißt nicht, was du genau gespielt hast.
Ja, ist schon
so. Und ich weiß nicht, ob ich das auf dem Atari gespielt habe, aber sicher nicht wegen der Story. Ich habe eben schon das Gefühl, weil auf dem Atari gibt es es. Das war dann ein Port gewesen. Weil der Kampfding, das, ich meine, für das habe ich es gespielt, logischerweise. Ich meine, vermutlich war es Englisch gewesen, wir haben ja dann nicht verstanden.
Das ja. Heißt, ich meine, die Story ist trivial. Oder? Es gibt einen bösen Dude in einem Castle und der hat eine Prinzessin gefangen, klassisch Damsel in Distress eigentlich. Und dann musst du das holen. Aber für die Zeit damals, noch mit, weißt du, mhm. am Anfang kommt so ein Text ab und dann erzählen das so die einen irgendwie so, als ich das gesehen habe, ich dachte, hey, shit, das ist wie ein Star Wars, so ja, krass, ja. das hast du noch nie gesehen. Und jetzt ist es einfach so ein normales Element, um eine Narration für einen treiben. Mhm. Aber es ist damals mind-blowing.
Das ist geil. So. Ich habe es mir eben auch noch gekauft gestern.
Ah, bist du auch nicht schnell reingeschaut?
Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Also, ich hatte es lange auf der Liste gehabt und eben, mit so Zeugnis-Sachen sind mir geil.
Ja, das ist wirklich leise, weil der halt wirklich alles archiviert hat. Also irgendwelche Beta-Versionen, wo er irgendwie auf diesen riesen Floppy-Disks irgendwie, das hat er alles noch. So. Das ist schon abgefahren. Ja, sehr cool. Also, der Making of Karateka ist für alle, die auch nur ein bisschen Interesse daran haben, wie Games entstanden sind früher oder wie das man ja, so visionäre Games entwickelt hat, ist das wirklich etwas, eine sehr grosse Empfehlung von mir.
Kann ich nur bestätigen. Also, dann wären wir am Schluss vom Podcast. Wie gesagt, am 31. streamen wir noch ein paar Stunden Horror Games, der Simon und ich. Yes. Am 4. haben wir gerade gesagt, legen wir los. Und auf unserem Twitch-Kanal, es ist dann auch auf Digitech, findet ihr das dann auch. Aber könnt ihr dich gerne mal reinschauen. Und ihr könnt auch noch Vorschläge machen, was wir zocken sollen. Ja, also kommt dann
Flo. Postal 2.
Postal 2.
Ah. Ja, gut. Das ist weniger Horror, sondern da könnten wir dann irgendwie mal. Weißt du, ich auch nicht. Post, das ist ja mir einfach so.
Sonst gut, Trash. Ist auch gruselig. Ja, je nachdem, wenn du auf dem Crack-Trip bist, dann ist das ein bisschen gruselig.
Ja.
Also gut. Genau, also danke euch fürs Mitmachen, Flo und Kevin und Simon. Und euch natürlich fürs Zuhören. Bis in der Woche. Tschüss miteinander.
Ciao. 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 Bye.